Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Der Irakkrieg war der erste live im Fernsehen ausgestrahlte Krieg. Der Verlauf der Kampfhandlungen und deren Ende gelten als besonders gut dokumentiert. Das ist interessant, aber mindestens genauso wichtig dürfte es sein, die wahren Gründe zu erfahren, die zu diesem Krieg geführt haben. Denn die sollten absichtlich nicht so gut dokumentiert werden. Eine Whistleblowerin hat damals eine Bombe platzen lassen, was Folgen für den Ablauf des Krieges und für die Whistleblowerin namens Catherine Gunn selbst hatte. Ein Film dokumentiert das nun, weswegen unser Reporter mit Gunn gesprochen hat. Gleich mehr dazu, aber zu Beginn ein Posting bei Facebook, das Fragen aufwirft. Das neue Facebook-Unternehmenslogo sorgt für Spott auf Twitter. Diese Überschrift posteten die Kolleginnen und Kollegen vom Jetzt-Magazin auf Facebook. Und tada, ein paar Stunden später wurde die Jetzt-Seite bei Facebook gedrosselt, weil der Beitrag Clickbaiting beinhalten würde, sagt Facebook. Clickbaiting ist das sensationsorientierte Posten von übertriebenen Überschriften, die meistens auch nicht halten, was sie versprechen, und um eben für Klicks zu sorgen. Dieses Clickbaiting möchte Facebook eindämmen. Aber ab wann zählt etwas als Clickbait? Und versucht Facebook vielleicht unter diesem Vorwand auch unternehmenskritische Inhalte loszuwerden? Simon Hurz war als Autor am betreffenden Jetzt-Beitrag beteiligt und er ist Blogger beim Portal Social Media Watchblog. Ich habe ihn zunächst gebeten zu erklären, nach welchen Kriterien bei Facebook ein Beitrag als Clickbait gewertet wird.
Ganz genau wissen wir das nicht, weil Facebook relativ intransparent damit umgeht und uns nicht sagt, ob das Algorithmen, also Maschinen sind oder Menschen. Dementsprechend können wir da nur mutmaßen. Die Kriterien an sich, nach denen sie entscheiden, sind eigentlich erstmal auf der Webseite nachzulesen. Also es geht darum, dass die Überschriften, mit denen Beiträge auf Facebook geteilt werden, entscheidende Informationen vorenthalten. Also ganz typisch sind diese Beispiele wie du glaubst nicht, was danach geschah oder beim siebten Bild habe ich geweint. Also quasi es wird etwas, eine Information suggeriert, die ich aber erst erfahre, wenn ich klicke, und ganz oft halten diese Texte dann ja gar nicht ein, was versprochen wird.
Okay, das heißt, es ist nicht so ganz klar, ob es tatsächlich Algorithmen sind oder Menschen. Aus Ihrer Sicht liegt jetzt der Verdacht nahe, wenn ich das richtig verstehe, dass negative Berichterstattung über Facebook hier der eigentliche Grund ist, etwas als Clickbaiting zu kennzeichnen.
Nein, das glaube ich persönlich nicht. Ich würde nicht so weit gehen und Facebook da böswillige Absicht unterstellen. Meine persönliche Einschätzung, aber wie gesagt, wir können nur mutmaßen, ist folgende, dass eben die Algorithmen in dem Fall, ich glaube, dass zumindest in dem ersten Schritt meistens Maschinen dafür verantwortlich sind, angeschlagen haben. Also sie waren vielleicht etwas übereifrig und haben dann zwei Postings insgesamt von jetzt als sogenannten Clickbait eingestuft und dann haben wir eine automatisierte Nachricht erhalten. Ich persönlich glaube nicht, dass es was mit dem Inhalt, also der tendenziell vorsichtig kritischen Berichterstattung über dieses Facebook-Logo zu tun hatte. Ich würde mir das eher durch Zufall erklären, was dazu passt, dass ja relativ viele andere Medien ähnliche Probleme haben bei Inhalten, die gar nichts mit Facebook zu tun hatten. Also wir stehen in Kontakt mit insgesamt 7 deutschen Medien, die sich bei uns gemeldet haben. Einige können wir namentlich nennen, andere nicht, weil sie gerade noch mit Facebook im Austausch sind, deren Facebook-Seiten allesamt gedrosselt wurden.
Das Portal Media hat bei Facebook angefragt und der Facebook-Sprecher hat klargestellt, ich zitiere, wir können deutlich sagen, unsere Kriterien, Clickbait zu erkennen, sind unabhängig davon, ob Facebook oder irgendein anderes Unternehmen in einem Beitrag genannt ist.
Das halte ich für glaubwürdig. Ich glaube aber tatsächlich, also Facebook hat da ein großes Problem, weil für mein Empfinden dieses Thema einfach nicht so funktionieren, wie sie sollten. Die Beispiele, also unter anderem hat sich BuzzFeed gemeldet oder die Krautreporter. Die Krautreporter haben uns dann auch die Überschriften geschickt, um die es ging. Die eine lautete, viele Kommunen haben ein Geldproblem. Diese Bürgermeisterin hat es gelöst. Klar, der Name der Bürgermeisterin taucht nicht darin auf, aber ich finde, ich persönlich halte das nicht für übertriebenen Clickbait und ich finde, das sind dann offenbar etwas wild gewordene oder schlecht kontrollierte Systeme und selbst wenn man sich dann über die Einzelfälle beschwert, was in dem Fall meines Erachtens gerechtfertigt ist, dann kriegt das Facebook nicht auf die Reihe, die richtig zu prüfen, sondern sagt bloß, wir bleiben dabei, das ist Clickbait, und den Zustand finde ich ziemlich unbefriedigend.
Es gibt Journalistinnen und Kritiker, die fordern, große Medien, zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen, sollten sich aus Facebook komplett fernhalten. Wie sehen Sie das?
Es ist auf jeden Fall eine wichtige Frage, über die man meines Erachtens nachdenken muss, weil natürlich ist es sehr ambivalent. Also ich glaube, man kann schlecht der Meinung sein, dass Facebook so gesamtgesellschaftlich besonders viele positive Effekte hat. Und natürlich unterstützen Medien und Journalistinnen und Journalisten, die Facebook ihre Inhalte zur Verfügung stellen, beziehungsweise ihre Inhalte dort teilen, letztendlich auch das Geschäftsmodell von dieser Plattform. Andererseits ist es natürlich aber auch ein Ort, an dem man einfach sehr viele Menschen trifft, die sonst möglicherweise gar nicht mehr in Kontakt mit journalistischen Inhalten kämen. Und jetzt zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen haben ja auch einfach einen Informationsauftrag und die sind angehalten, ihre Inhalte möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Und dann kann man schon darüber nachdenken, beinhaltet das auch so große Plattformen wie Facebook oder Instagram, was ja auch zu Facebook gehört. Und die Frage ist sicher nicht einfach zu beantworten, aber ich glaube, dass in den letzten Jahren Verlage den Fehler gemacht haben, zu leichtfertig dieses Facebook-Spiel mitzuspielen, sehr viele Ressourcen zu investieren und teilweise ja auch Inhalte nicht nur auf Facebook zu teilen, sondern originär für Facebook zu produzieren.
Robert Habeck von den Grünen wünscht sich eine Alternative zu Facebook, werbefrei und neutral. Und die Forderung, Facebook quasi zu zwingen, Verweise auf alternative Plattformen zuzulassen, gibt es auch. Immerhin nutzt Facebook eine öffentliche Infrastruktur. Also Mittel des Drucks und alternative Ideen gäbe es schon.
Total. Und das finde ich auch sehr wichtig, über Alternativen oder zumindest Möglichkeiten nachzudenken, wie man den Druck auf Facebook erhöhen könnte. Ich bin nicht sicher, ob es noch funktioniert, jetzt quasi eine Facebook-Alternative zu entwickeln. Möglicherweise ist es dafür auch schon zu spät. Aber ich finde es total wichtig zu sagen, man muss zumindest darüber nachdenken und Facebook und andere Plattformen zwingen, transparenter zu werden. Ich finde die Intransparenz, mit der sie zum Teil agieren, keine Auskünfte geben, die finde ich sehr problematisch.
Simon Hurz vom Social Media Watchblog. Mit ihm habe ich über die schwierigen Clickbait-Kriterien bei Facebook gesprochen. Dankeschön, Herr Hurz.
Sehr gern. Ciao.
Jeder sollte morgens eine Zeitung im Briefkasten haben oder zumindest haben können. Dieses Ziel steht im Koalitionsvertrag der Regierung unter dem Stichwort Sicherung der bundesweiten Versorgung mit Presseerzeugnissen. Und die Zeitungsverlage haben in den letzten Monaten immer lauter gefragt, ja, was ist denn jetzt? Wie steht es um diese Versorgungsgarantie? Und vor allem, mit welchen Mitteln soll die gewährleistet werden? Der einbrechende Zeitungsmarkt ist in diesem Fall der Problemhintergrund, der sich im Vordergrund auf die Vergütung der Zeitungszusteller auswirkt. Und jetzt, darüber habe ich vor der Sendung mit dem Kollegen Christoph Sterz gesprochen, steht tatsächlich Hilfe offenbar unmittelbar bevor.
Das scheint so zu sein. Zumindest bekommen im Moment viele Bundestagsabgeordnete Post und werden zu Informationsgesprächen eingeladen von Zeitungsverlegern. Es ist nämlich so, dass die Zeitungsverleger, Sie haben es gesagt, seit Jahren beklagen, dass sie ein Problem mit der Zustellung haben, insbesondere auf dem Land. Das liegt nicht zuletzt auch am Mindestlohn, denn dieser Mindestlohn gilt inzwischen auch für die Zustellerinnen und Zusteller, die zum Beispiel Tageszeitungen jeden Morgen so verteilen. Und da sagen eben die Verleger, ja, die Kosten sind gestiegen und jetzt möchten wir gerne da ein bisschen Kompensation haben, wollen also gefördert werden und da könnte es jetzt eben tatsächlich staatliches Geld geben.
Der medienpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Martin Rabanus spricht von einem dreistelligen Millionenbetrag. Das klingt nach viel Geld.
Ja, das könnte tatsächlich viel Geld sein. Das Problem ist, wie viel genau es ist, weiß man nicht so genau, weil das zuständige Arbeitsministerium komplett mauert. Die sagen gar nichts dazu. Ich habe allerdings mal angefragt beim Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter. Die sind nämlich in diesem Prozess auch beteiligt. Und die sagen, ja, es gibt da so eine Studie, dass das Arbeitsministerium in Auftrag gegeben hat. Und daraus lesen wir, dass es einen jährlichen Anspruch von 645 Millionen Euro geben würde. Also über 600 Millionen Euro, die vom Staat an die Zeitungsverleger fließen sollten, einfach damit nach wie vor überall an jeder Milchkanne in jeder Region die Zeitung weiter zugestellt werden kann.
Können Sie es nochmal konkretisieren? Also es geht um die Strukturen im ländlichen Raum. Mehr Geld würde konkret was bedeuten? Dass die Zusteller mehr Geld kriegen würden?
Oder? Nee, dass eben die Verlage das nach wie vor stemmen können, wirklich überall Zeitungen zuzustellen. Und zwar ist das Modell, das im Moment im Gespräch ist, so, dass da pro zugestellter Zeitung ein paar Cent vom Staat kommen als Zuschuss, damit sich das nach wie vor die Verleger leisten können. Und zwar soll das Ganze, je nachdem, wo das Ganze spielt, dann auch aufgeschlüsselt werden. Also es soll sogenannte Stadt-, Land- und Mischgebiete geben, also in einem Landgebiet, da kriegt man dann besonders viele Cents pro Zeitung, weil das eben besonders aufwendig ist, da die Zeitung zuzustellen. Und in einer Stadt, wo eben sehr viele Leute vielleicht in einem Haus wohnen, da gäbe es dann weniger staatliche Förderung.
Nun gibt es aber auch kritische Stimmen. Die Grünen kritisieren zum Beispiel, dass eine Subventionierung der Verlage über eine staatliche Unterstützung bei den Zustellungskosten der definitiv falsche Weg wäre.
Ja, genau. Die medienpolitische Sprecherin der Grünen, Margit Stump, die sagt, dass tatsächlich es wichtiger wäre, dass das Geld in die Lokalredaktionen geht und dass es insgesamt ein Konzept braucht. Zum Beispiel in Sachen Medienkonzentration, dass es staatsferne Förderfonds bräuchte und so weiter. Ich habe darüber hinaus aber auch noch alle anderen medienpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktionen angefragt. Und zum Beispiel Doris Achelwilm von den Linken hat mir mit Zurückhaltung geantwortet. Schreibt, eine pauschale Bezuschussung für ausgelieferte Zeitungen geht am eigentlichen Problem vorbei, hilft eher großen als kleinen Verlagen. Presseförderung muss etwas anderes sein als einfach nur die Subventionierung von Presseverlagen. Und die FDP, die ist da auch sehr zurückhaltend. Die sagt, naja, es muss ja auch über Digitalisierung nachgedacht werden. Es geht ja im Moment einfach nur um die gedruckte Zeitung. Mhm. Und eine Zustellförderung müsste im Detail sorgfältig geprüft werden. CDU und AfD haben sich mir gegenüber nicht geäußert.
Manchmal hilft ja auch einfach der Blick über den eigenen Tellerrand. In anderen Ländern gibt es ja auch diverse Lösungen, wie Medien bzw. Verlage unterstützt werden können. Kann man sich möglicherweise daran Vorbild oder
ein? Ja, also es gibt tatsächlich in vielen europäischen Ländern eine Presseförderung, die ist jeweils unterschiedlich. Es gibt aber eine solche Presseförderung auch der direkten Art, das lehnen die Verleger ab. Also die wollen kein Staatsgeld zum Beispiel für eine konkrete Redaktion oder so oder für ein konkretes inhaltliches Projekt. Die sagen, nee, wir sind nach wie vor unabhängig und wollen unabhängig bleiben. Und deswegen ist eben diese Infrastrukturgeschichte, die Sache über die Zustellung. Das wäre das Mittel der Wahl, um da tatsächlich uns zu helfen.
Die Bundesregierung plant für das kommende Jahr, die Zeitungszustellung zu fördern. Über die Pläne und über die Kritik daran habe ich mit Christoph Sterz gesprochen. Dankeschön.
Gern.
Klaas Relotius. Kennen Sie diesen Mann und das, was er getan hat? Und falls nicht, dann lesen Sie es doch einfach nochmal nach, bei Wikipedia zum Beispiel. Dort wird er als Journalist und Hochstapler bezeichnet. Aber je nachdem, zu welchem Zeitpunkt Sie auf diesen Wikipedia-Eintrag von Relotius schauen, könnten dort unterschiedliche Dinge stehen, beziehungsweise nicht stehen. Der Eintrag des Manipulators Relotius scheint manipuliert zu sein. Und das schreit geradezu nach einer Glosse. Arno Ozesek, bitteschön.
Falls Sie sich fürs alte Ägypten interessieren, wissen Sie sicher, Wikipedia war damals noch nicht am Start, aber Fakten wurden auch schon manipuliert, wozu man anstelle von Tastaturen Umstände halber Hammer und Meißel gebrauchte. Ein Beispiel. Die Pharaonin Hatschepsut, sie lebte rund 3500 Jahre vor Klaas Relotius, hat viele tolle Bauten errichten lassen, in deren Kartuschen ihr Name eingemeißelt wurde. Doch irgendwelchen Thronfolgern und chauvinistischen Tunichtguts waren Frauen in der Erbfolge ein Graus. Deshalb ließen sie Hatschepsuts Namen kaltherzig ausmeißeln und oder mit gefälligen Männernamen etwa ihren eigenen übermeißeln. Womit wir sagen wollen, das Herummachen an fremden und eigenen Lebensläufen ist so alt wie die Pyramiden, aber erst dank Wikipedia funktioniert es wirklich flott. Das sieht man an der unterhaltsamen Folge von Fälschungen und Korrekturen der Fälschungen im Wikipedia-Eintrag zu dem Fälscher Klaas Relotius. Laut Schweizer Tagesanzeiger eine der größten Manipulationsoperationen in der Geschichte der deutschsprachigen Wikipedia. Gewiss, Relotius ist kein Wiedergänger von Hatschepsut. Im Gegenteil, während Hatschepsuts Neider eine Damnatio Memoriae, eine Verfluchung des Angedenkens an ihr verübten, haben sich Relotius' Unterstützer umgekehrt an dessen Reinwaschung versucht. So ließ ein Autor namens Klussmann satte 15.000 Zeichen über die ausgepichten Fälschungstechniken von Relotius schwupps im digitalen Orkus verschwinden. Wikipedia-Kontrolleure holten sie wieder zurück. Woraufhin Klussmann abtauchte. Dafür engagierten sich nun Prerap und Snapper in der Reinwaschungskampagne. Snapper postete den Screenshot einer Seite der Tageszeitung Die Welt, aus der hervorging, die krebskranke, versorgungsbedürftige Schwester von Relotius, der in Wahrheit nur ein Bruder hat, existiert womöglich doch. Allein der Screenshot war ein Fake. In der echten Welt gab es nie eine solche Seite. Falls Sie sich angesichts der Dreistigkeit der Kampagne an Klaas Relotius persönlich erinnert fühlen, der Tagesanzeiger fühlte sich auch. Denn 5 Wikipedia-Konten, darunter die von Prerap und Snapper, wurden vom selben Rechner gesteuert. Und weil Prerap schusseligerweise seine IP-Adresse durchsickern ließ, ließ sich der Standort des Rechners einkreisen. O-Ton, Tagesanzeiger. Indizien deuten auf den Umkreis der norddeutschen Gemeinde Seefetal hin, wo auch die kleine Ortschaft Tötensinn liegt. Von dort stammt Klaas Relotius. Nun sind Indizien keine Beweise, sondern Anzeichen. Aber das ist ja gerade das Schöne. Denn so befeuert die Geschichte die Fantasie erst recht. Snapper hat zwar treuherzig versichert, ich bin nicht Klaas Relotius, aber das erinnert stark an das Pfeifenbild von René Magritte, unter dem steht «Si, si, n'est pas une pipe». Wäre Relotius nicht doch eine Pfeife, wenn er seine Fälscherbiografie derart zu fälschen versuchte? Oder arbeitet er per Wikipedia gerade akribisch an einer Satire auf der Metaebene? Immerhin hat ein User, der Relotius selbst sein könnte, Relotius als den Karl May unserer Tage abgefeiert. Mit Blick auf die gefakten Spiegelreportagen ist das frech, klar. Zugleich würde die Kalmaisierung seiner selbst Relotius einen Notausgang öffnen, durch den er sich samt seinem Blendwerk ins Reich des Fiktionalen flüchten kann. Das wäre bei einer gedemütigten Fälscherseele allemal verständlich, oder? Nun, was die Fälschung der alten Pharaonen angeht, fetzen sich die Archäologen Jahrtausende später immer noch darüber, wer was wann genau manipuliert hat. Das Hickhack um den Wikipedia-Eintrag von Klaas Relotius mag schneller beendet sein. Nichtsdestotrotz, Herr Relotius, falls Sie es denn sein sollten, der da herumdoktert, noch besser als Karl May unserer Tage klänge ja wohl der Titel Pharao unter den Fälschern, nicht wahr? Und unter uns, sollte diese schöne Formulierung nachher bei Wikipedia auftauchen, wäre damit noch rein gar nichts bewiesen. Insofern sagen wir, wem auch immer, geschickt eingefädelt.
Arno Ozesek, seine Glosse war das. Die animierten Zeichentrickbilder von LKWs, in denen mobile Chemiewaffenlabore untergebracht sein sollten. Ein Weg, wie Colin Powell vor den Vereinten Nationen vor 16 Jahren versucht hat, für den Irakkrieg zu werben. Ein anderer Weg war die Kontaktaufnahme zu britischen Geheimdiensten seitens der USA. Catherine Gunn war damals Übersetzerin beim britischen Geheimdienst und sie gab belastende interne E-Mails an die Zeitung The Observer weiter. Ein Film erzählt nun diese Geschichte nach. Danny Marquez Marsalo hat Catherine Gunn getroffen und mit ihr auch über die gesellschaftliche Rolle von Whistleblowern gesprochen.
Irgendjemand in diesem Gebäude hat seine Regierung und sein Land verraten. Nun, ich bin mir sicher, es war niemand aus dieser Abteilung. Aber vom heutigen Tag an wird die interne Sicherheit mit jedem Einzelnen von Ihnen Gespräche führen.
Catherine Gunn ist der Name der Frau, die hier als Verräterin bezeichnet wird. Sie wird von Superstar Keira Knightley gespielt. In Film und Realität gibt Catherine Gunn sich kurz danach gegenüber den Vorgesetzten freiwillig als Whistleblowerin zu erkennen. Es folgen Monate, in denen eine Anklage wegen Geheimnisverrats gegen sie vorbereitet wird. Ihre Familie wird massiv unter Druck gesetzt.
If it was all the same circumstances, yeah.
Wenn es dieselben Umstände wären wie damals, würde sie es wieder tun, sagt sie. Sie habe es nie bereut, gegen die Vorschriften verstoßen zu haben.
You never know what your actions are going to achieve.
Man weiß ja nie, was man konkret erreichen wird. Deswegen macht man es nicht in Erwartung eines konkreten Ergebnisses. Im Endeffekt war es aber nun so, dass es keine Resolution gab und keinen Konsens. Die ganze Sache wurde fallen gelassen, weil die Informationen zu schockierend waren, als dass man es hätte unterstützen können.
Die persönlichen Konsequenzen für Catherine Gunn waren damals gravierend. Ihr Mann war Asylbewerber. Aus fragwürdigen Gründen sollte er plötzlich abgeschoben werden. Der Official Secrets Act, ein Gesetz gegen Geheimnisverrat, untersagte ihr, sich mit ihren Anwälten zu beraten.
Wenn sie mir irgendwelche Fragen stellen wollten, dann mussten sie vorher meinem Arbeitgeber, dem Government Communications Headquarters, GCHQ, sagen, welche Fragen das waren. Es war absurd, wie bei George Orwell.
Nach Monaten der Ungewissheit war der Prozess dann eine Sensation. Denn nach einer halben Stunde wurde das Verfahren eingestellt. Catherine Gunns Anwälte hatten die Herausgabe von Dokumenten gefordert, die erklären sollten, warum die britische Regierung für einen Kriegseinsatz im Irak war. Dies wäre aber für Downing Street peinlich geworden. Damit hätte bewiesen werden können, dass der Einsatz illegal gewesen war. Aus diesem Grund vermutlich ließ die Staatsanwaltschaft die Anklage fallen. Für Catherine Gunn ging es gut aus. Whistleblower sieht sie aber nach wie vor unzureichend geschützt, und zwar weltweit.
Es gibt Regelungen, die Whistleblower schützen sollen, aber auf den Gebieten, auf denen man sich zur Verschwiegenheit verpflichtet, gibt es keinen Schutz. Die Autoritäten haben viel mehr Macht als die Bevölkerung. Gerade weil der Staat so viele Möglichkeiten zur Überwachung hat, müssen Whistleblower dringend besser geschützt werden.
Anders als zum Beispiel Edward Snowden in den USA drohen Catherine Gunn in ihrer Heimat aber keine juristischen Konsequenzen mehr. Es fällt ihr schwer nachzuvollziehen, warum Medien Whistleblower immer wieder mit unterschiedlichem Maß beurteilen.
It's interesting how certain people are heralded or
warum werden einige als Whistleblower dargestellt und andere als Verräter? Zu einem gewissen Grad tragen die Medien die Mitschuld daran, dass die Reputation einiger Menschen beschädigt wurde.
Guilty of tarnishing the images of certain individuals.
Der Official Secrets Act ist in Großbritannien immer noch in Kraft. Catherine Gunn hat inzwischen ihre Heimat verlassen. Nachdem sie 2004 freigesprochen wurde, hatte sie Schwierigkeiten, einen neuen Job zu finden. Mit Ehemann und Tochter lebt sie seit einigen Jahren in der Türkei. Der Film bringt ihre Geschichte nun aber nochmal an die Öffentlichkeit. Als eine Galionsfigur der Meinungsfreiheit sieht sie sich nicht.
Mal sehen, ob diese Geschichte nun irgendjemanden berühren wird.
Andrea Stopp ist im Studio. Medias Res im Dialog heißt die Sendung morgen. Bis vor circa 2 Stunden hatten Sie bzw. wir in der Redaktion eigentlich noch ein anderes Thema geplant für Medias Res im Dialog. Aber, Herr Stopp, aktueller Anlass.
Es kann sein, dass Sie uns morgen gar nicht hören werden, ja. Denn es könnte gestreikt werden.
Genau, ARD und ZDF, die Mitarbeiter von der ARD und der ARD, dem WDR zum Beispiel und dem Deutschlandfunk, sind aufgerufen worden von den Gewerkschaften, vom DJV zum Beispiel, zu streiken. Das Problem daran ist, man weiß möglicherweise in der Öffentlichkeit gar nicht so ganz genau, woran und worüber wird eigentlich gestreikt.
So, und das wird morgen ja noch deutlich gemacht werden, wofür. Da geht es nicht nur um Gehalt, es geht auch um Gehalt, es geht auch um andere soziale Verbesserungen für die Belegschaften. Daher aber meine Frage an Sie, die Sie uns ja finanzieren. Was halten Sie davon, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gestreikt wird? Ist das ein legitimes Mittel, um Forderungen innerhalb der Belegschaft durchzusetzen, oder finden Sie das gar nicht gut? Rufen Sie an, auch wenn im Moment noch auf unserem Anrufbeantworter eine andere Frage steht, ich korrigiere das gleich. Sie können zu diesem Thema anrufen, 0221 345 3451 oder morgen 15:35 direkt in die Sendung anrufen.
Streik richtig bei den Öffentlich-Rechtlichen oder nicht? Mailen Sie mediasres-dialog@deutschlandfunk.de.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Joachim Spieß. Ich bin Redaktionsleiter für den Bereich Mainz-Spessart der Mainpost hier in Markteinfeld. Morgen schauen wir mal in die Geschichte. Da geht es um 2 Spessart-Dörfer und ihre Wasserversorgung. Passt ganz gut in die Zeit mit der Diskussion über Klimawandel und Trockenheit im Wald, weil das Interessante dabei ist, dass schon Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre es im Spessart so trocken war zum Teil, dass die Quellen versiegten und man sich da bei der Wasserversorgung einiges überlegen musste.
Das ist die Schlagzeile von der Mainpost. Medias Res im Dialog dann höchstwahrscheinlich, wenn nicht gestreikt wird, morgen 15:35. Sonst hören Sie uns im Netz immer, zu jeder Zeit den Podcast deutschlandfunk.de. Das war's von uns. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Machen Sie es gut.